Es geht um ein Spiel, das vermutlich um das Jahr 500 in Nordindien erfunden wurde. Es ranken sich Mythen um die Entstehung, weil keine Details über die Entwicklung des Spiels Chaturanga bekannt sind. Nach der Eroberung Persiens durch die Araber wurde es im Zuge der islamischen Expansion weiterverbreitet und war spätestens im 13. Jahrhundert in Europa fest etabliert. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde es dann Bestandteil der bürgerlichen Kultur. Der erste Verein dazu wurde 1809 in Zürich gegründet. Und nachdem die Regeln beim Streifzug durch die Geschichte immer wieder angepasst wurden, begab es sich 1928, dass sie für alle standardisiert wurden. Im Persischen heißt Schah König. Und heute geht es um das königliche Spiel. Der Baschcast.
Aus dem Stadtteil. Für den Stadtteil.
Und darüber hinaus. Schamat bedeutet wohl am ehesten, der König ist geschlagen, hilflos, verlassen. Aus dieser ausweglosen Situation wird er hier seit 100 Jahren befreit und unermüdlich wieder ins Feld geführt. Zum 100-jährigen Jubiläum begrüße ich den Barmbecker Schachclub. Moin in die Runde. Stellt euch doch bitte einmal vor.
Hallo, ich bin Dilan.
Hallo, ich bin der Markus.
Hallo, ich bin Alf.
Mein Name ist Marek Stokic. Auf geht's. Für den Beginn schlage ich vor, dass du uns, Alf, erstmal in die 20er Jahre holst.
Also Barmbek in den 20er Jahren, gerade in Barmbek Nord, eine Art Neubaugebiet unter dem Stadtbaudirektor Fritz Schumacher, entstehen große Wohngebäude. Barmbek Süd, wo der Schachverein sich Großteil der Zeit rumgetrieben hat, ist schon mehr Wohnbereich zu finden. Wir haben insgesamt in der Zeit eine sozialdemokratische und liberale Regierung. Da ist Wohnungspolitik halt ein ganz wichtiger Bereich. Schulen sind auch ein weiterer wichtiger Punkt, wo ganz viel Entwicklung stattfindet. Ansonsten ist im Verkehrsbereich noch was los. Barmbeker Ring, also die Ringbahn ist schon geschlossen, aber die Strecke raus zu den Walddörfern wird von Dampf auf Elektrizität umgestellt.
1926, 100-jähriges. Ihr habt eine Zeitung zum Jubiläum rausgebracht. Da hast du, Markus, einen Artikel geschrieben über Barmbek 26. So hat sich der Schachclub dann ja genannt. Magst du uns mal ein bisschen was erzählen, wie das alles so kam und sich entwickelt hat?
Ja, also unser Schachclub wurde im März 1926 gegründet. Ein genaues Datum gibt es nicht. Wir wissen auch nicht genau, warum der gegründet worden ist, weil es gab zu der gleichen Zeit eben schon auch andere Schachclubs hier in Barmbek. Es gab den Barmbek-Uhlenhorst-Schachclub, es gab den Arbeiter-Schachclub. Aber wahrscheinlich wollte man einfach unter sich sein, die Barmbeker. Und hatten wahrscheinlich auch ein bisschen die Nase voll von der Politik, denn so 2,5 Jahre vorher gab es den Barmbeker Aufstand.
Von 1923.
Von 1923, ne? Gerade hier, wo wir den Podcast aufnehmen, war, glaube ich, das Zentrum des Aufstandes hier, Vogelweide. Und naja, gut, und dann haben die also angefangen, da in der Fußbitterstraße 1, war unser erstes Spiellokal, das erste von 14 insgesamt in 100 Jahren Geschichte. Und dann haben sie schon sehr schnell angefangen, hier auch beim Hamburger Spielbetrieb mitzuspielen und haben da wohl auch ganz gut gespielt. Es gibt dann 1930 unsere erste urkundliche Erwähnung, wenn man so will, in den Wilhelmsburger Nachrichten. Und da wurde eben über Barmbek 26, so wurden wir da immer bezeichnet, eben einen kleinen Artikel geschrieben. Und insgesamt muss man sagen, damals hat man uns auch mit C geschrieben, wie üblich hier, Barmbek mit C. Das C haben wir dann 1972 verloren, dafür haben wir dann ein EV bekommen. Und wir haben in den 20er, 30er Jahren unser Schachclub auch viel über Problemschach auch publiziert. Das war im Laufe der Recherche ist das rausgekommen, war uns gar nicht so bewusst, dass wir so ein Problemschach-Hotspot sind hier in Barmbek oder waren. Muss man sagen.
Also mal kurz, Problemschach ist, dass man Aufgaben gestellt bekommt und man findet das Bild sozusagen vor und hat dann Zeit, in vier Zügen das Matt rauszufinden.
Genau, und da geht es halt vor allem um den ästhetischen Punkt. Das sind meistens nicht sehr spielnahe Situationen, aber es gibt besonders schöne, komplizierte, zweizügige Matt. hat, so drei Züge im Matz.
Also Schachrätsel.
Genau,
so. Schachrätsel. Problemschach klingt so problematisch. Deswegen, ja. Eigentlich was Schönes dann, wenn man
es sich damit... Es ist was Schönes und da gibt es ganz viele Spielarten und es gibt auch heutzutage da so richtige auch Turniere, also Lösewettbewerbe und das wurde damals eben schon gemacht.
Okay.
Und da waren einige Barmbecker, die da auch, kann man heute noch in Datenbanken finden, diese Probleme, die sie da gestellt haben. Und die Barmbecker waren auch immer ziemlich gut darin, in den Zeitungen da zu lösen, denn bei der Recherche, man hat nicht sehr viele Möglichkeiten, da überhaupt an Daten zu bekommen, aber wenn man dann so alte Zeitungen mal durchschaut, dann sieht man immer bei diesen Einsendungen, da waren die Barmbecker in den 20er, 30er Jahren doch immer gut dabei und haben da gut gelöst.
Und das wäre nämlich auch meine Frage. Die hat tolle Bilder in der Zeitung und das ist aus dem Hamburg-Bildarchiv und natürlich aus der Geschichtswerkstatt hier. Ja. Wie kommt man an die Informationen, die vielleicht 70, 80, 90 Jahre her sind? Also was hat dir da geholfen, die Informationen zusammenzutragen?
Ja, also es war tatsächlich ein bisschen zäh. Die beste Grundlage war unser 50-Jähriges, denn damals wurde auch schon eine Festschrift gemacht und damals haben die Leute halt noch gelebt, die diesen Verein gegründet haben. Und das ist natürlich war eine gute Quelle, muss man sagen. Es war nicht die einzige, eben über Internet kann man heute viel recherchieren an der Universität. Da sind diese alten Zeitungen, sind dann ja eingescannt und dann muss man ein bisschen suchen und sich dann sozusagen von Zeitung zu Zeitung hangeln. Und das war halt dann hier natürlich in Hamburg oder eben Wilhelmsburg. Das war eben unsere erste Erwähnung. Und da findet man dann schon was, auch so ganz kleine Notizen, wenn es dann um die Hamburger Meisterschaft ging, ja, oder irgendwelche Wettkämpfe. Das wurde da dann schon immer gut in der Zeitung auch berichtet. Und das Interessante fand ich auch, dass man damals durchaus an 10 Brettern oder 25 oder sogar 50 Brettern gespielt haben. Also wenn ich mir vorstelle, dass wir manchmal Schwierigkeiten haben, 8 zusammenzubekommen für eine Mannschaft, da hat man manchmal, das haben die irgendwie hingekriegt und das ganz ohne Handy. Haben sie gut gemacht, würde ich sagen. Also waren alle ganz begeistert bei der Sache. Und das ging eigentlich auch gut in den 20er, 30er Jahren. Dann kamen natürlich die Nationalsozialisten und die haben dann, was die gemacht haben, wir waren früher dem Niederelbischen Schachverband angegliedert und dann gab es natürlich den Großdeutschen Schachverband, naja, mit all dem, was da dranhängt. Aber es wurde weiter eben Schach gespielt. Wir haben dann auch mal unser Lokal gewechselt. Das war dann das Bierhaus Zanoletti, glaube ich, heißt. Ja. Haben wir dorthin gewechselt.
Barmbecker Markt, Ecke Stückenstraße stand das.
Genau, ne? Und das gibt es heute nicht mehr. Und warum gibt es das nicht mehr? Weil es natürlich alles im Krieg 1943, gerade Barmbek Süd, wurde ja praktisch vollständig zerstört, unter anderem eben auch unser Schachlokal. Das bedeutete, das ist auch eine richtige Zäsur. Also man sieht das dann auch in den Zeitungen. Da gibt es noch 1943, gab es noch so Spielmeldungen, aber dann bricht es ab und erst wieder 1947 dann der reguläre Betrieb begonnen. Witzigerweise in Lockstedt. Lag wahrscheinlich daran, dass es eine große Wohnungsnot natürlich gab und natürlich auch so Schachclubs einen gewissen Platz brauchen. Naja, aber Lockstedt ist nun mal nicht Barmbek, also hat man dann versucht, dann wieder Richtung Barmbek zu ziehen. Und dann hat man natürlich ganz verschiedene Lokalitäten genutzt. Ja, zum Beispiel Café König, vielleicht kennt das noch jemand, das gibt es auch nicht mehr, sondern Fußbitterstraße war dann jahrelang. Und dann
aber Café Lindner gab es oder gibt es heute noch, ne? Da war die auch eine
Zeit. Ja, war mal auch, das war glaube ich in Eppendorf dann noch.
Ja,
aber dann irgendwann ging es dann wirklich nach Barmbek und dann waren wir Altentagesstätte, Kindertagesstätte, waren wir also ganz unterschiedliche Lokalitäten. Das ist ein Problem, denke ich mal, von mehreren Schachclubs. Die sind nicht immer gut gelitten, weil sie meistens nicht so viel konsumieren, wenn man in Gaststätten spielt. Aber gut, jetzt sind wir ja, momentan sind wir in der Ilse-Löwenstein-Schule seit neuestem, Humboldtstraße 89. Mhm. Kann jeder gerne kommen, 19 Uhr am Dienstagabend. Also sind alle ganz herzlich eingeladen. Und letzten Endes hat sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg einfach der normale Spielbetrieb dann etabliert. Am Anfang hat man noch gegen Städte gespielt. Also es war ein richtiges großes Event. Es war ein gesellschaftliches Event. Da hat man dann, sind ja vor allem Männer, die dann Schach spielen, aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall wurden dann die Frauen mitgenommen. Das waren dann richtige Freizeiten. Da ist man nach Bremen zum Beispiel mal gefahren. Und dann hat man im großen Stile dann Wettkampf dann gegen Bremen gespielt. Und naja, das war ein großes Event. Naja, und dann ist das über die Jahre dann einfach halt die normale Spielbetrieb, den wir heute auch kennen. An 8 Brettern eben nur noch und in den verschiedenen Ligen. Und da ist Barmbek eigentlich ganz gut aufgestellt. Also da sind wir von der Basisklasse oder Kreisklasse dann bis zur Landesliga bespielen wir eigentlich alle Klassen. Landesliga sind wir jetzt abgestiegen letztes Jahr, aber nur wieder spielen wir da auch.
Ja, ich habe euch besucht, da kommen wir später noch zu. Und ich hatte mit André vor der Tür noch gesprochen. Und ich fand das jetzt erstmal so, in 100 Jahren 14 Mal umziehen, hört sich jetzt nicht so spektakulär an. Aber das Problem ist wohl wirklich, dass ganz viele Schachclubs auch sich auflösen mussten, weil sie keine Spielstätte gefunden haben. Das war mir so gar nicht bewusst. Also liebe Grüße an der Stelle. Ja, und was mich gewundert gewundert hat in dem Zuge, ihr habt hier am Ende eurer Broschüre ein Bild vom Basch, wo hier auch euer Fenster eingekreist ist, wo ihr euch hier immer seht. Und deswegen war ich ein bisschen erstaunt, dass ich, also Esel-Löwenstein-Schule ist jetzt nicht weit weg, aber dass ich euch nicht hier angetroffen habe, sondern dann euch da besucht habe. Wie ist das gekommen?
Ja, das ist wirklich sehr bedauerlich. Wir sind wirklich in diesem Stadtteilzentrum, Community Center, seit der Gründung gewesen als Untermieter des Kulturpunkts und finden diese Einrichtung auch weiterhin eine gute und sinnvolle. Es gab Schwierigkeiten um die Frage, wie lange man sich in diesem Gebäude aufhalten darf. Inzwischen wird stark auf die Hausordnung geachtet, in der drin steht, dass man nach 22 Uhr hier keine Aktivitäten mehr unternehmen darf und unsere Wettkämpfe dauern häufig bis 24 Uhr. Das wussten alle. Wir sind halt mit dem Kulturpunkt hier hineingezogen, haben vorher fast 10 Jahre auch in dem Vorgängerhaus Vereins- und Kulturhaus in Heide, was ja direkt auch nebenan ist, auch schon beim Kulturpunkt.
Aber ganz ehrlich, ein Schachclub ist jetzt ja keine Trash-Metal-Band, die irgendwie oder eine Punk-Core, die irgendwie sowas, also randaliert ihr so beim Schachspielen oder wie kommt das?
Ich möchte mich ja nicht in die internen Streitigkeiten des Basch einmischen, deshalb sage ich mal nur ganz vorsichtig, es gab in der ganzen Zeit 2-mal eine Beschwerde darüber, dass wir einmal im Treppenhaus ein bisschen zu laut waren, haben das natürlich sofort verhindert, dass das nochmal passiert und einmal, dass wir zu laut Tische hin und her geschoben haben, haben das auch behoben. Also ich glaube, das hat was damit zu tun, wie die Auseinandersetzungen in diesem Haus im Moment sind. Ich hoffe, das löst sich wieder auf, weil das eigentlich ein sehr gutes Projekt ist.
Ja, vor allem damit verliert das Haus ja auch ein bisschen lebhaften Betrieb und eine Menge Menschen kommen dann ja auch weniger her. Zum Schachclub kommen wir ja später noch, also sehr schade. Ihr habt ja auch das Spielfeld an der Vogelweide betreut, wo ihr dann im Sommer auch öfter draußen gespielt habt. Auf dem Louis-Breit-Platz gibt es ja 2 Tischtennisplatten, da kommt so ein Outdoor-Kicker hin und auch ein Outdoor-Schachbrett. Betreut ihr das auch oder wisst ihr, wie das da läuft?
Also bisher betreuen wir das nicht. Das Gute war ja hier, dass eben dieses Freiluftschach direkt nebenan war. Wir dann halt um 18 Uhr immer angefangen haben, um 19 Uhr normaler Spielbetrieb war, also um 18 Uhr am Freiluftschach begonnen haben und um 19 Uhr normaler Spielbetrieb war. Zum Teil dann Leute auch einfach mit in den Verein geschaut haben und jetzt werden wir nochmal so eine Art Revival dieses Freiluftschach auch wieder mitverwenden am 3. Juli.
Ja, da kommen wir auch
Freitag,
zu.
3. Juli, ja, wo ja Nachbarschaftsfest machen. Wir überlegen gerade, weil es noch weitere Orte sogar gibt im großen Barmbeker Raum, ob und wie wir noch weitere Freiluftschachs betreuen wollen, aber dazu gibt es noch keine klaren Regeln.
Ja, wir haben jetzt ein bisschen den geschichtlichen Bogen gespannt, aber die spannende Frage ist ja immer, wenn jemand mit Herzblut so ein Hobby hat, was macht für euch den Reiz aus und warum seid ihr so passionierte Schachspieler? Vielleicht fängst du mal an, Lan.
Ich würde bei mir vielleicht nicht unbedingt das passionistisch nennen, also nicht so leidenschaftlich betreibe ich das. Schach ist durchaus ein Hobby von mir oder ein Hobby von meinen vielen Hobbys. Ich finde, das Besondere beim Schach ist, dass man, oder für mich, spielt es eine große Rolle, dass ich komplett abschalten kann. Dass man alles vergisst bei der Arbeit oder im Freundeskreis, in der Familie, dass man alles vergisst und sich nur auf das Brett konzentriert, auf das Spiel in der Minute. Das hat mir sehr gut getan und ist weiterhin ein wichtiger Grund, warum ich Schach spiele. Wie gut ich bin da auch gar nicht so ambitioniert, wie gut ich bin, wie viel ich spiele, ist eigentlich gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich das in dem Moment genießen kann.
Super. Zum Thema Abschalten oder zu meinem Besuch bei euch kommen wir später noch. Und Markus, ich wollte dich eigentlich noch sprechen und du warst so in deine Schachpartie vertieft. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt mitbekommen hast, dass ich dir neben dir stand.
Nein,
aber ich dachte, ich will nicht stören. Also ne, offenkundig ist das bei dir ähnlich.
Ja, das ist tatsächlich schon, das lernt man oder sollte man es lernen, wenn man dann so Turnierwettkämpfe spielt, dass man einfach durchaus abschalten kann. Das ist einfach eine Konzentration. Sache. Ich meine, man spielt Schach, also wir spielen Schach, weil wir Spaß haben. Und ich halt im Besonderen habe immer gerne Schach gespielt, um Leute kennenzulernen. Bin viel rumgekommen und da war es immer schön, in den Schachclub zu gehen. Das ist nämlich viel einfacher, als wenn ich dann mal für 2 Monate in den Fußballclub gehe. Das geht meistens nicht, aber im Schachclub ist es überhaupt kein Problem. Setzt man sich hin und spielt und lernt die Leute kennen. Mhm. Und es ist auch etwas, was beim Schach so klasse ist, das sind von Kindern bis Senioren, sind alle in einem im Verein und zwar auch wirklich in der gleichen Gruppe. Also das ist ja so normalerweise bei Fußball, Handball, da sind es ja, was weiß ich, gibt es ja C-Jugend, D-Jugend und die alten Herren und die Senioren und die Frauen und die, ja, das ist alles eingeteilt und eine erste und zweite Mannschaft gibt es zwar bei uns auch, aber es ist einfach, wenn man sich die Altersstrukturen anschaut, einfach sehr weiter, breiter aufgestellt. Ja, und das ist etwas, was ich immer sehr, sehr geschätzt habe. Auch unterschiedliche Leute, die man dann kennenlernt von Berufsgruppen und so. Also das finde ich sehr, sehr interessant. Mhm. Und natürlich dann das Schachspiel selber, einfach die Ästhetik und ja, der Wettkampf. Wenn man dann gewinnt, ist schön und man ist natürlich auch traurig, wenn man verliert. Also mir geht es dann schon so, dass ich so manche Partie geht mir dann schon nach. Also das ist, da kann ich auch nicht einfach heimgehen und mich ins Bett legen und schlafen. Das funktioniert nicht. Aber ja, das ist dann, da kommt man dann schon wieder über hinweg und hat man ein neues Spiel, ein neues Glück.
Wie ist es bei dir, Alf?
Also als Jugendlicher habe ich 3-4 Tage noch über verlorene Partien nachgedacht und mich gefragt, wie konnte das sein, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Inzwischen würde ich sagen, nach 5 Sekunden habe ich wieder gute Laune. Ich finde daran total faszinierend, dass das so ein Ringen von Ideen ist. Und es immer darum geht zu erkennen, was hat der, die Gegnerin eigentlich vor? Wie passt das zu mir? Und ich kann beim Schach etwas ausleben, was mich sonst, glaube ich, nicht auszeichnet. Ich spiele sehr, sehr offensiv und gewagt und aggressiv und halte mich sonst eher für einen ruhigen und freundlichen Menschen. Das, was Markus gesagt hat, das kann man eigentlich fast überall machen, habe ich auch so wahrgenommen. Also früher, wenn ich Radtouren gemacht habe, auch durch andere Länder, fand ich das immer total cool, einfach mal einen Abend in irgendeinem Verein vorbei zu schauen und dann also ich habe in, glaube ich, ganz vielen Sprachen gelernt, was heißt Uhr oder Zeit, weil immer, wenn ich dann nach Zeit verloren habe, hat irgendjemand laut gerufen, also zum Beispiel irgendwie in Dänemark, Klockhahn, Klockhahn, mich darauf hinzuweisen, deine Stellung ist zwar gewonnen, aber du hast zu langsam gespielt.
Okay, ja. Und jetzt würde ich mal sagen, ich war wieder mit dem Mikro unterwegs und machen wir jetzt mal vom Hauptthema eine gedankliche Rochade. Jetzt holen wir mal den Turm nach vorne und das sind jetzt die O-Töne aus dem Viertel. Butter bei die Fische.
Moin, hast du eine Minute Zeit?
Ja.
Der Barmbecker Schachclub wird 100 Jahre alt. Und in dem Zuge frage ich ein paar Barmbäckerinnen, spielst du selber Schach?
Nein.
Guck mal, dann habe ich für dich eine Frage. Wie schnell kann man im Schach siegreich eine Partie beenden? Nach 2 Zügen, nach 5 Zügen oder nach 12 Zügen?
Nach 5 Zügen.
Ah, 2.
2?
Okay. Wie nennt man das schnellste Matt, was man erreichen kann? Anfängermatt, Narrenmatt oder Idiotenmatt?
Anfängermatt?
Ah, Narrenmatt. Dann habe ich für dich hier den imaginären Trostpreisbeutel. Da hol dir da mal was raus.
Okay, wo? Ja, danke.
Und was hast du hier rausgenommen?
Glück.
Gut, vielen Dank. Dankeschön. Moin, spielst du Schach?
Eigentlich nicht, aber früher, ja, habe ich gespielt.
Also du weißt so, wie die Grundzüge
da... Ja, ich weiß es, ja. Die Grundzüge und wie es geht, ja, weiß ich.
Okay, dann habe ich eine Frage für dich. Gambit, das ist ja eine Eröffnung beim Schach, wo man Bauern oder eine andere Figur opfert, um unter Umständen einen strategischen Vorteil daraus zu haben. Und ich frage dich jetzt, welche Eröffnung gibt es nicht? Italienisches Gambit, lettisches Gambit, schottisches Gambit oder das griechische Gambit?
Boah, was soll ich sagen? Also eigentlich, können Sie nochmal bitte?
Das italienische, lettische, schottische oder das griechische Gambit? Welches gibt es nicht?
Ich denke, also griechische Gambit.
Sehr gut. Oh. Dank dir sehr. Bis dann.
Danke,
tschüss.
Ciao.
Moin, hast du eine Minute?
Ja, ich habe eine Minute.
Spielst du selber Schach?
Nein.
Und da du ja selber nicht Schach spielst, du weißt aber, wie die Figuren,
ich weiß,
wie das
die
so
Figuren,
was ein Springer
auch mal,
macht.
Ja,
und so,
das weiß ich.
Da habe ich eine Frage.
Ja.
Wie lange dauerte das längste Schachspiel der Geschichte? 9 Stunden und 10 Minuten, 18 Stunden und 3 Minuten oder 20 Stunden und 15 Minuten?
Ich glaube, das letzte.
Auch nicht schlecht. Am 17. Februar 1989 trugen die jugoslawischen Großmeister Ivan Nikolic und Goran Asovic die Partie aus, die im Remis endete. Da habe ich eine zweite Frage. Ivan Nikolic war ja Jugoslawe.
Ja.
Welche Nationalität hatte Asovic?
Asovic ist auch aus dem Ex-Jugoslawischen. Könnte bulgarisch sein, könnte aber auch serbisch sein. Also weil das Witsch ja am Ende ist. Kroatisch?
Naja, das ist ja heute schwierig. Einigen wir uns auf Jugoslawisch.
Ja.
Okay, super. Und um das zu verhindern, gibt es eine neue Regel, dass du 50 Züge nur machen darfst. Um sowas zu verhindern, dass man stundenlang weiter einzelne Figuren über Schachbrett schiebt.
Ah, alles klar, okay.
Okay, ich danke dir sehr.
Okay, gut.
Moin, kurze Frage.
Hallo.
Spielst du Schach?
Nein.
Gar nicht?
Gar nicht, überhaupt nicht. Ich spiele kein Schach.
Okay, dann habe ich eine Frage für dich und ich gebe dir drei Möglichkeiten. Wie viele Züge kann theoretisch eine mögliche Schachpartie dauern? 3.469, 5.949 oder 8.681?
5.949.
Richtig.
Okay.
Sehr gut. Dann habe ich hier für dich einen imaginären Gewinnbeutel, da kannst du reingreifen. Und, was hast du hier rausgenommen?
Eine Schachfigur.
Ach, für die Zukunft.
Genau.
Fantastisch.
Damit ich Schach spiele.
Vielen Dank. Moin. Kurze Moin. Frage. Spielst du Schach?
Nein, ich spiele keinen Schach.
Aber du weißt, was die Figuren normalerweise für Züge machen können das und so weiter und so fort.
Ich habe Battle Chess gespielt auf DOS.
Aha, sehr gut.
Genau, genau.
Gut, dann habe ich für dich nämlich eine Frage. Wie viele einzigartige Schachpartien sind möglich? 10 hoch 20, 10 hoch 50 oder 10 hoch 120?
Ja, es müssen immens viele sein. Deswegen nehme ich das Höchste. 10 hoch 120.
Oh, verdammt richtig. 10 hoch 179 ist die geschätzte Anzahl von Elektronen im Universum.
Ja.
Und es gibt mehr mögliche Schachpartien.
Das habe ich doch schon mal gehört. So
ja, verrückt. Krass. Ich danke dir sehr. Ja, bis dann. Gerne, tschüss, tschüss. Moin, hast du eine Minute?
Ja, habe ich.
Spielst du Schach?
Ich spiele kein Schach.
Oh, das kann nicht wahr sein. Ich habe noch keinen getroffen, der aktiv Schach spielt.
Wirklich?
Ja.
Schade.
Ich habe eine Frage für dich trotzdem. Also Gambit, das ist beim Schach, wenn man einen Zug macht und zum Beispiel einen Bauern oder eine andere Figur opfert, um daraus einen strategischen Vorteil zu haben.
Ja.
Und ich frage dich jetzt mal, gibt es das Blumenfeld-Gambit, das Göring-Gambit, das Halloween-Gambit oder das Englund-Gambit?
Boah,
was gibt es davon?
Ich hätte jetzt aufs Erste getippt, aber
Blumenfeld wie die Band? Blumenfeld?
Ja.
Es gibt alle vier.
Ah, okay. Hätte ich nicht gedacht. Ja gut.
Ich danke dir sehr.
Sehr gerne.
Einen schönen Tag noch.
Tschüss.
Moin, hast du mal eine Minute?
Ja klar.
Der Barmbecker Schachclub wird 100 Jahre alt.
Und herzlichen Glückwunsch.
Ja, genau, da kann man natürlich gratulieren, genau. Und in dem Zuge frage ich hier unsere BarmbäckerInnen, ob sie Schach spielen. Spielst du Schach?
Nee, leider nicht.
Kurze Frage, kurze Antwort.
Ja, genau.
Ne?
Also habe ich nie, probiere ich immer aus, wenn ich älter bin, aber spiele ich nicht.
Dann frage ich dich jetzt was. Wie viele Züge kann theoretisch eine mögliche Schachpartie dauern? Und jetzt wird's gemein. 5.948, 5.949 oder 5.950?
5.948.
Ah, knapp vorbei. Nächste Frage. Wie schnell kann man im Schach siegreich eine Partie beenden? Nach 2 Zügen, nach 5 Zügen oder nach 12 Zügen?
Ich glaube nach 2.
Ah, sehr gut. Und wie nennt man das schnellste Matt? Anfängermatt, Narrenmatt oder Idiotenmatt?
Narrenmatt.
Sehr gut. Guck mal, da habe ich hier einen imaginären Gewinnebeutel. Da darfst du mal reingreifen.
Ja.
Was hast du rausgeholt?
Nichts.
Ich wünsche dir einen schönen Tag.
Danke.
Vielen Dank.
Butter bei die Fische. Ja, herrlich. Das war natürlich nicht repräsentativ, aber ich war doch schon erstaunt, dass ich überhaupt niemanden getroffen habe, der aktiv Schach spielt. Wie ist das? Hat sich das Interesse über die Jahre verändert? Wie ist das bei euch? Nehmt ihr das wahr? Spielen vielleicht auch durch Corona viele im Internet? Ist Schach vielleicht total beliebt? Man sieht das einfach nur nicht. Habt ihr da Erfahrung zu oder könnt ihr dazu was sagen?
Also ich würde mal sagen, dass im Internet natürlich sehr, sehr viel Schach gespielt wird. Und das ist sicherlich auch etwas, wo das Schachspielen, also das ist ideal eigentlich fürs Internet und das wird auch millionenfach gemacht. Das Problem ist tatsächlich so ein bisschen, die Leute dann für einen Verein zu gewinnen. Das ist tatsächlich, beim Barmbecker Schachclub ist eigentlich recht gut mit unserer Entwicklung, was die Mitgliederzahl angeht, aber insgesamt natürlich in Hamburg ist es rückläufig und auch nach der Corona-Zeit hat man ja schon gedacht, naja, da haben viele auch angefangen, Schach zu spielen, dass man vielleicht dann davon
auch ein bisschen profitiert als Schachclub und vor allem vielleicht auch die kleineren Schachclubs, die natürlich dann auch manchmal auch ums Überleben kämpfen. Mhm. Aber zumindest aus meiner Wahrnehmung nach, es gilt es eben nicht für jeden Schachclub. Also manche, die haben dann tatsächlich welche bekommen, aber viele eben nicht. Und so verliert man auch immer mal wieder einen Stadtteil, ja, der früher einen Schachclub hatte. Ja. Also das ist halt etwas, was ein bisschen schade ist.
Ach ja, Lan zeigt gerade auf den Batman. Das nur, wenn ich Stadtteil sage. Weil wir hatten dafür da gerade drüber geredet. Lan ist jetzt unsere Stadtteil-Batman-Beauftragte, weil ich das immer vergesse, während der Folge da einen Euro reinzustecken. Ja, also sehr gut, schön weiter aufpassen. Ja, ich habe Rolf bei euch ja getroffen und der erzählte, dass statistisch hier in Hamburg jeder Tausendste aktiv Schach spielt. Und wenn man das auf Deutschland hochskaliert, das Verhältnis auch ungefähr ähnlich ist. Ich weiß aber nicht, ob das auch die betrifft, weil auch hier waren ja viele, die wissen, wie es geht oder haben irgendwann mal Schach gespielt, aber spielen jetzt eben nicht aktiv. Also das werden dann wahrscheinlich noch wesentlich mehr sein. Ich erinnere mich auch damals, wenn man auch bei Klassenkameraden oder so bei Leuten zu Fuß war, es gab sehr viele, die hatten tolles Prunkschach im Wohnzimmer stehen als dekoratives Element und das war dann aus Holz geschnitzt oder irgendwie aus dem Urlaub mitgebracht und Steinfiguren, irgendwas besondere Figuren. Gibt ja auch heute schönen Star Wars Schach oder ein schönes Herr der Ringe Schach. Habt ihr auch was Schönes zu Hause stehen oder ist das auch das nüchterne Brett mit den Figuren, wie wir sie alle kennen?
Wir haben auf jeden Fall was Schönes zu Hause. Ich bin ja mit einem Schachspieler verheiratet und ich habe auch mein eigenes Lieblingsbrett in Weiß und Rosa zu Hause. Darauf spiele ich besonders gern. Also da hat man schon Möglichkeiten, das Schachspiel auszusuchen, das einem auch wirklich gefällt.
Ich spiele, wenn ich mich wirklich vorbereite oder was analysiere, auf einem ganz nüchternen Wettkampfbrett, also einen normalen Figurensatz halt auch. Habe aber eine Zeit lang von allen, die nicht wussten, was sie mir sonst schenken sollen, aus aller Welt immer Schachspiele geschenkt bekommen, zum Geburtstag, zu Weihnachten und so weiter. Und da habe ich schon eine Sammlung, das bringt schon Spaß, das auch mal rauszuholen. Aber wenn ich das halt sportlich betreibe, spiele ich mit einem ganz normalen Figur.
Alf hat zum Geburtstag auch mal von einer Freundin ein Schachset aus Schokolade geschenkt bekommen. Die haben wir aber ganz schnell vernichtet.
Genau, alle
geschlagen wurden.
Genau, geschlagene Figuren und Bauern durften direkt verspeist werden.
Wie ist das bei dir, Markus?
Ja, bei mir ist es eher nüchtern, aber ich schätze schöne Holzfiguren. Also das ist, ich habe da auch ein paar verschiedene und da gibt es einfach sehr ästhetisch schöne. Das ist aber eher nüchtern, würde ich mal sagen.
Ja. Absolut. Ihr hattet vor 2 Wochen in der Capri-Stube euer Schachquiz. Und ein Gast hat das mitbekommen und da hat er mir was mitgebracht. Ich beschreibe das mal für die Zuhörenden. Das ist wie ein Ausweis und da steht in Bronzeschrift Schach drauf und das ist von der Lufthansa. Das ist von 1981. Dann gab es wahrscheinlich bei langen Flügen, wenn man das aufklappt, ist ein Schachspiel abgedruckt. Gestanzte Figuren in einer dicken Pappe. Das kann man ablösen und rausdrücken und dann konnte man wahrscheinlich mit seinem Nachbarn bei langen Flügen Schach spielen. Also A, habe ich mich sehr gefreut, dass er mir das mitgebracht hat. Und das, finde ich, ist ein super Fundstück. Also liebe Grüße an der Stelle, das ist, finde ich, richtig stark. Aber jetzt haben wir so viel über die Spieler im Internet geredet. Ihr habt einen lebhaften Verein, wo sich ganz viele tummeln, die richtig Bock auf Schach haben. Fangt mal damit an, euren Mikrokosmos zu beschreiben. Wie sieht es bei euch aus? Wer kommt zu euch? Erzählt mal was über euren Schachclub.
Ich würde sagen, im Moment kommen alle möglichen Menschen zu uns. Vielleicht haben wir ein bisschen von dem Corona-Schwung auch profitiert und in Anführungsstrichen auch profitiert von den aufgelösten Vereinen. Mhm. Diejenigen, die weiter Schach spielen möchten in einem Club, die sind auch zu uns rübergewandert. Aber früher, glaube ich, war, als ich eingetreten bin, war der Schachclub eher so ein bisschen älter, oder? Also es bestand eher aus älteren Männern. Aber in den letzten Jahren sind Studenten zu uns gekommen, auch Frauen hatten wir auch, also alle möglichen Menschen. Mhm. Alle haben irgendwann mal das Schachspielen entdeckt und möchten das auch gerne in einem Club weiterverfolgen.
Als ich in den 1990er Jahren zum Bamberger Schachclub gekommen bin, war es so, dass es so eine Mannschaft und dann irgendwann 2 Mannschaften gab mit Studenten. Und sonst ziemlich viel Ältere da waren und gedacht habe, das ist nicht unbedingt meins. Inzwischen gehöre ich dann zu den Älteren. Und da hatten wir, glaube ich, tatsächlich auch längere Zeit so einen Effekt, dass der Verein immer weiter alt geworden ist. Ich habe einfach mit denselben Leuten immer weiter in derselben Mannschaft gespielt. mit so ganz leichten Veränderungen, aber im Wesentlichen sind die zusammengeblieben. Und das bewegt sich, so wie Land das beschrieben hat, auf jeden Fall, da tut sich was. Ich glaube, dass ein weiterer Effekt außer Corona und zusammenbrechenden Vereinen auch diese Netflix-Serie Damen Gambit war. Mhm. Auch da haben Leute angefangen, die dann zum Teil sogar erstmal enttäuscht waren, dass sie nicht mit den alten mechanischen Uhren spielen, sondern dass wir jetzt so elektronische haben, wo ganz genau zu sehen ist, wie viel Restzeit man noch hat. Da kommt was und wir haben halt in den letzten knapp 10 Jahren sind wir von 50 auf fast 80 gewachsen. Das ist ja schon eine bedeutende Veränderung. Das sorgt dafür, dass in allen Räumen, die wir bespielen und bespielt haben, irgendwie immer was los ist. Meistens haben wir in einem Raum eben wirklich Turniere, entweder Mannschaftsmeisterschaft oder Vereinsmeisterschaft und in dem anderen Raum wird analysiert, diskutiert, Training gemacht oder auch mal nur geschnackt.
Mhm. Was ich finde, es gibt schon einen Wermutstropfen und zwar, dass wir bei 80 Mitgliedern nur eine Frau haben. Und das ist tatsächlich etwas, was man ändern sollte, was aber offensichtlich auch nicht so ganz einfach ist. Also gerne kommen bei uns. Mhm. Natürlich auch gerne Frauen. Ja, das ist generell ein Problem auch anderer Schachvereine. Es ist auch ein Phänomen in der Schule. Ich habe eine kleine Schach-AG in der Schule. In der Grundschule ist es noch wunderbar. Da hat man die Mädchen, die 50-50 dabei sind. Aber sobald man dann in die weiterführende Schule kommt, also meine Erfahrung war so, dass man so 5. Klasse, ja, da kommen sie noch, gehen aber dann auch. Und dann, ich hatte jetzt 7. Klässler auch, waren nur Jungs. Und das ist etwas, was mich so ein bisschen umtreibt, was ich auch gerne ändern würde. Allein, es ist nicht so ganz einfach.
Und ich habe im Vorfeld gedacht und erfahren, dass ihr 3 Frauen habt. Denn es ist ja noch schlimmer jetzt mit einer. Dann hältst du die Fahne hoch, Lahn?
Ja, die 2 haben uns leider wieder verlassen. Ja, als ich eingetreten bin, war ich die Einzige und jetzt bin ich wieder die Einzige.
Mhm. Genau, also bei den beiden ist es wirklich so, ne, dass sie halt beruflich so viel um die Ohren haben, dass sie sagen, schaffen sie einfach nicht. Das passiert manchmal auch Männern, aber
aber es ist ja schon
ist trotzdem dass so auf, Lust genau, haben, ist ne? auffällig, ist ein Drama und nicht umsonst haben wir in dieser Festschrift ja auch im Grußwort der Bezirksamtsleiterin den Arbeitsauftrag kommen von Bettina Schomburg, dass wir fälligst uns darum kümmern mögen, dass wir mehr weibliche Mitglieder gewinnen, das wollen wir auch.
Naja, und wir hatten das ja jetzt schon ein bisschen erörtert, dass vielleicht auch andere kleinere Schachclubs vielleicht nicht überleben, keinen Raum finden und so weiter. Aber vielleicht auch als Gegenthese zu dem, was wir am Anfang hatten mit dem Internet. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ganz viele mögen, wieder in Gesellschaft zu spielen, jemand gegenüber zu haben. Und ich kann mir auch vorstellen, weil wir gerade durch die Corona-Zeit auch mit Einsamkeit und so vermehrt zu tun hatten, dass die das auch schätzen, wieder Kontakt mit Menschen zu haben.
Aber da hast du auf jeden Fall recht, weil wir immer in den Zeiten, in denen wir halt nicht uns treffen konnten und nicht in Präsenz spielen konnten, haben wir so mühsam ungefähr den Mitgliederstand gehalten. Und so wie wir wieder auf der Homepage schreiben konnten, jetzt könnt ihr wieder kommen, kommt vorbei, kam eine Menge Interessierter. Mhm. Von denen sind dann auch einige wirklich geblieben. Also deshalb würde ich deiner These auf jeden Fall zustimmen.
Mhm. Jetzt haben wir so viel darüber geredet. Ich habe euch letzten Dienstag mal besucht und da ist es genauso gewesen. Gewesen, wie du gesagt hast, Alf. Rechts waren die Tische besetzt, das war lebhaft. Und links saß Markus und war schwer konzentriert. Natürlich noch mit vielen anderen. Da konntest du eine Stecknadel fallen hören, da waren alle in ihr Spiel vertieft. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt auch mal. Buddha bei die Fische. Ich bin jetzt gerade in der Ilse-Löwenstein-Schule. Jeden Dienstag trifft sich da der Barmbeker Schachclub. Moin, wer bist du, wie heißt du und warum spielst du gerne Schach?
Julian Koch. Ich spiele seit über 30 Jahren Schach und ich schätze, ich habe es von meinen Eltern gelernt und dann die Freude dran beibehalten.
Sehr gut. Und nimmst du auch an Wettkämpfen teil oder wie ambitioniert betreibst du das?
Momentan nicht so ambitioniert, weil meine beruflichen Verpflichtungen das ein bisschen einschränken, aber zumindest für den Verein kämpfe ich in den Mannschaftskämpfen und ab und zu auch in der Verein.
Ich habe eine Frage an dich. Kennst du Barmbek 26? Es gibt ja VfL 93 oder Todfeind von 1872 in Wandsbek.
Ich kenne das.
Das ist euer Verein. Barmbek 26, 100-jähriges Gründungsjubiläum.
Mag sein.
Sehr gut. Ich danke dir für das Gespräch. Moin ihr beiden. Ich sehe gerade, du bist neu hier heute?
Ganz genau. bin heute neu, das allererste Mal bin ich da.
Und lässt dir mal gerade erklären, was die dürfen, nicht dürfen und was, genau, wie die so ziehen können. Und du bist offenkundig hier schon länger im Schachclub, ist das richtig?
Ja, jetzt seit knapp anderthalb Jahren und gleich reingestartet und jetzt intensiv drin.
Spielst du auch Turniere mit und so weiter oder ist das für dich erstmal nur so zum Reinkommen, Spaß an der Freude?
Ich spiele auch Turniere mit, also sowohl die Clubturniere, die Mannschaftskämpfe, vor kurzem erst Hamburger Einzelmeisterschaften und auch alle kleineren clubinternen Turniere, die wir so machen, eigentlich alles, was ich mitnehmen kann.
Wie bist du hier zum Schachclub gekommen?
Ich bin durch meinen Sohn auf den Schachclub aufmerksam geworden.
Der spielt auch Schach?
Der spielt auch Schach. Und wegen ihm bin ich aufmerksam geworden und heute Abend sind wir das erste Mal hier.
Super, finde ich super. Wie bist du darüber gestolpert? Wie hast du davon erfahren? Oder vielmehr, woher weiß dein Sohn das? Geht er hier auf die Schule?
Nein, er geht in der Humboldtstraße zur Schule.
Ja.
Und da wird es in Nachmittagsbetreuung Schach angeboten. Und okay, das hat er ein Angebot angenommen. Und danach wollte er sein Interesse erweitern. Und dann durch Google, welche Schachclubs in der Nähe gibt.
Seid ihr hier drauf gestoßen?
Sind darauf aufmerksam geworden und sind heute Abend hier.
Super. Ihr habt ja am 4.9. euer großen Festakt. Weißt du, wo das stattfindet?
Es ist in einer Schule in Barmbek Nord.
Margareta Rother.
Ja, sehr gut. Guck mal, jetzt weißt du das, dann kannst du auch hin. Dann verpasst du das nicht.
Ja, ich weiß ja, wo ich die Infos finde.
Ja. Ich danke euch beiden für das Gespräch.
Dankeschön.
Moin. Stell dich mal vor, wie heißt du und warum spielst du gerne Schach?
Ja, mein Name ist Jörg Hübner und habe vor 35 Jahren eigentlich das letzte Mal turniermäßig Schach gespielt,
ja,
im Betriebssport. Und bin jetzt gerade vor ungefähr 8 Wochen, wovon ich jetzt die letzten 3 Wochen im Urlaub war, wieder damit angefangen, weil ich einfach auch die Zeit wieder habe und mir das Spaß macht, das Gehirn auch ein bisschen zu beschäftigen.
Mhm. Bist du das erste Mal im Verein? Hast du vorher so für dich gespielt?
Angefangen habe ich früher tatsächlich in der Schule,
mhm,
und später dann im Betriebssport, als ich gearbeitet habe, da, mhm, in der Betriebssportmannschaft. Und wie gesagt, das ist aber 35 Jahre her. Ich bin jetzt knapp 65.
Ja.
Hab ansonsten jetzt nur ab und an mal online gespielt und mache allerdings auch mehr Übungen gemacht.
Ja.
Ab und zu auch mal Partien gespielt.
Dann hast du den Schachclub quasi entdeckt und bist dann jetzt hier frisch angeheuert.
Sozusagen,
ja,
weil ich arbeite jetzt auch nicht mehr, also unser Betrieb hat zugemacht und das ist gut, wenn man sich eine Beschäftigung für den Kopf sucht.
Das ist gut. Ich stelle dir noch mal eine Frage.
Ja?
Kennst du ein oder zwei ehemalige Vorsitzende, die nicht Alf heißen? Ah, das ist gemein jetzt, weil du gerade ganz frisch hier bist. Ne? Das sind jetzt ja Fragen, das ist ja eigentlich gemein. Stech eine andere Frage. Wie lange dauerte das längste Schachspiel der Geschichte? 9 Stunden und 10 Minuten? 18 Stunden und 3 Minuten oder 20 Stunden und 15 Minuten?
Muss ich raten, ich entscheide mich mal für die 18 Stunden.
Ja, knapp vorbei. 20 Stunden und 15 Minuten. Am 17. Februar 1989 trugen die jugoslawischen Großmeister Ivan Nikolic und Goran Azovic die Partie aus, die dann in einem Remis endete. Ivan Nikolic ist Jugoslawe. Welche Nationalität hatte Azovic? Das war gemein. Das war auch Jugoslawien.
Ja,
super. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja.
Moin. Wie heißt du und warum spielst du gerne Schach?
Moin. Ich bin Linus Meißenbacher. Ich spiele schon seit ich 7 Jahre alt bin leidenschaftlich Schach. Und ich spiele Schach, weil es gefällt mir so, bei Schach gibt es ja feste Regeln.
Ja.
Und da muss man halt nachdenken, wie man sie am besten nach einsetzt.
Super.
Also, ja.
Bist du auch Mitglied hier im Schachclub?
Ja.
Und spielst du auch schon Turniere mit oder generell sowas? Oder machst du das eher aus
Freizeit? Ich habe ein Turnier mitgespielt in meiner Schulzeit. Habe ich auch gewonnen.
Sehr gut.
Aber im Moment mache ich es nur Hobby.
Super, vielen Dank.
Ja, hat mich gefreut.
Danke gleichfalls. Hast du eine Minute für mich?
Ja, sicher.
Wer bist du und warum spielst du Schach?
Ich bin Rolf Sander. Im Prinzip am längsten von allen, die jetzt im Verein sind, am längsten im Verein. Warum spiele ich Schach? Schach ist die wunderbare Verbindung zwischen mit einem sportlichen Aspekt. Es gibt Wettkämpfe, es wird etwas gemessen. Das, was auf dem Brett passiert, ist für die, die es verstehen, ohne Zweifel etwas sehr Künstlerisches. Und es hat zudem eben auch noch diese mathematischen Fragestellungen, das ist ja auch mein Beruf, dass man sehr genau rechnen kann, rechnen muss. Und als viertes dann noch eine wissenschaftliche Komponente, die Eröffnungstheorie ist im Grunde genommen wie eine Wissenschaft.
Mhm. Und wenn du sagst, du bist schon so lange im Verein, wie bist du zum Verein gekommen damals? Wohnst du schon immer hier in Barmbek oder wie hat sich das ergeben?
Ich habe immer mein Leben lang in Barmbek und den umliegenden Stadtteilen gewohnt. Das Weiteste, dass ich mal weggezogen bin, war Haben Nord. Sonst habe ich Winterhude, Ohlsdorf, Bramfeld, Stalshoop zu bieten.
Ja, das heißt, so bist du dem Verein immer treu geblieben über die
Jahre. Ja, ich bin als junger Erwachsener, als der Verein, wo ich zuerst gespielt habe, sich quasi auflöste, als junger Erwachsener in den frühen 80er Jahren.
Hm? Ich habe eine Frage für dich. Wo haben sich die Vereinsgründer damals getroffen? Weißt du das?
Die Vereinsgründer von unserem Verein?
Ja. Nee. Das war im Speiselokal Kindermann an der Fuhlsbüttler Straße 1.
Ah ja, ja.
Aber dann
ist jetzt ein Friseur drin.
Ja, okay. Aber dann weißt du, warum ihr den roten Turm im Logo habt.
Der rote Turm ist doch der Turm, der in der Nähe vom Barmbeker Bahnhof steht. Da ist ja jetzt ein Teil des Museums der Arbeit drin.
Ja, es war euch wichtig, dass der Backstein und die Farbe einen Bezug zum Viertel darstellen.
Ja, das ist absolut richtig. Das haben sich die Schachfreunde, die ganzen Jubiläumsvorbereitungen und im Rahmen dessen auch das neue Logo ausgedacht haben, haben die sich schon gut überlegt.
Ja, sehr gut. Ich danke sehr für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Hallo, wer bist du denn? Wie heißt du?
Jagis.
Ich sehe dich, du spielst ja auch Schach. Ja. Spielst du gerne Schach?
Ja.
Wie bist du denn zum Schach gekommen?
Also mein Vater hat mich angemeldet zuerst, dann hat er gesagt, wollen wir dann, und ich habe mich sehr gefreut. Dann sind wir hierher gekommen, dann habe ich Schach gespielt. Das hat Spaß gemacht.
Und jetzt kommst du öfter her?
Ja.
Das ist ein super Hobby. Finde ich ganz toll, dass du das machst. Dann weiterhin viel Spaß. Ich habe dich jetzt hier gerade in der Partie unterbrochen. Also danke, dass du dir immer kurz Zeit genommen hast. Und dann wünsche ich dir jetzt viel Glück. Hau ihn weg. Ja. Bis dann. Tschüss. Moin. Darf ich dich ein bisschen was fragen?
Ja, gerne.
Wie heißt du? Und ich habe gehört, du bist das älteste Mitglied hier im Schachclub.
Ja, ich bin jetzt 93.
Oh.
Ja, Pasternak. Der ist bekannt durch den Roman Dr. Zhivago.
Ja.
Ich habe mit dem Namen nur den Namen.
Ich wollte nämlich gerade nachfragen, ob da verwandtschaftliche Verbindungen sind.
Ja, ich bin Jahrgang 33 und ich komme aus Königsberg, Kaliningrad.
Wie bist du zum Schach gekommen?
Also zum Schach gekommen bin ich durch meinen Vater. Mein Vater, sein Bein in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs verloren, an der sogenannten Rieger Front, und ist dann durch so eine merkwürdige Odyssee dann nach Lübeck gekommen. Dort waren meine Mutter und ich als Flüchtlinge angekommen im Januar 45. Ja, war dort in Lübeck. Mein Vater war dort in Lübeck im Lazarett und die haben sich dann Schachbrett mal gebastelt.
Das ist ja toll. Und so hast du dann die ersten Züge gezeigt bekommen.
Mein Vater war also 45, rund 12 Jahre alt. Mein Vater hat mir das Schachspielen beigebracht.
Wie lange bist du jetzt hier im Verein?
In diesem?
Ja.
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube 4 Jahre schon.
Ah, okay.
Aber ich habe selbst einen Verein gegründet.
Ja.
Und, wir haben uns aufgelöst und dann bin ich hier im Barmbeker Schachclub gelandet.
Okay, super. Und jetzt spielst du noch auch Turniere oder nur noch so zum Spaß?
Nein, ich spiele noch Turniere. Ich habe jetzt ein Punktspiel mitgemacht mit der 6. Mannschaft und wir haben sehr gut abgeschnitten. Wir sind aufgestiegen in eine Klasse höher und haben die 5. Klasse, die an sich spielmäßig stärker sind als wir. Die haben wir im Grunde genommen
weggehauen.
Wir haben die beiden Spitzenmannschaften, Mannschaftskämpfen, die beiden haben wir auch weggehauen, aber richtig weggehauen.
Ja, sehr gut.
Sind wir aufgestiegen und meine eigene Leistung war gut, war besser, als ich sie vielleicht vorher hatte, weil ich habe mich stark konzentriert und ich hatte sieben Punktspiele und davon habe ich nur zwei Partien abgegeben.
Oh, stark. Sehr gut.
Das war stark. Insofern habe ich mich sogar verbessert, merkwürdigerweise. Ja, und ich will es nochmal versuchen, jetzt in der neuen Saison, also auch vielleicht in der Mannschaft wieder zu spielen, aber immer nur als Ersatz.
Ja, okay.
Als Ersatz und als erfahrener Schachspieler kann immer so aus dem Hintergrund die Pässe geben.
Für jemand, der jetzt sich im Schach nicht so gut auskennt, wenn du so ein Schachspiel angehst, wie ist das so für dich?
Für mich oder für den Schachspieler allgemein?
Allgemein auch.
Ja, das meine ich.
Du bist ja einer, also das deckt sich ja.
Ja, das ist interessant insofern, weil ich auch Jugendtrainer war in dem ersten Verein, in KSH Rahlstedt. Bei Kindern ist das so, wir wollen gewinnen.
Mhm.
Das ist wohl das Ziel, aber die Hauptsache ist, du verlierst. Und das habe ich hatte ja auch in der Jugendmannschaft Mädchen gehabt, die haben immer geheult, wenn sie verloren haben. Ja, warum wolltest du? Du hast doch gewonnen. Du hast in einer bestimmten Stellung einen Fehler gemacht und aus diesem Fehler heraus verbesserst du dich. Das nächste Mal machst du wahrscheinlich in der gleichen Stellung nicht die. Naja, und so, wie soll ich sagen, man kann das so übertragen. Das Schachspiel habe ich, behaupte ich immer, das zeigt mir meine Schwächen.
Mhm.
Und aus meinen Schwächen kann ich eben halt nur lernen.
Mhm.
Und mich selbst lernen. Es sind Spieler, die, wenn sie verlieren, die springen auf und ärgern sich wahnsinnig, weil sie verloren haben. Und anstatt, wie ich schon sagte, das zu verwenden, wenn ich verloren habe, dann habe ich einen Fehler gemacht.
Also man spielt ein Stück weit auch immer gegen sich selber.
Genau, das ist das. Das ist das. Man spielt gegen sich selber und das muss man dann, wenn man das weitergeben will, klar machen. Die Faszination ist eigentlich, erkenne dich selbst.
Sehr schön. Super. Ich danke dir für das Gespräch.
Gut.
Moin. Und bist du schon lange hier im Schachclub?
Also hier im Club bin ich so einen Monat.
Ach, auch so frisch?
Hm? Ja, relativ, ja.
Aber du spielst schon lange Schach?
Oh ja, schon. Also 50 Jahre würde ich so sagen, ja.
Und wie bist du denn hier über den Schachclub gestolpert? Wohnst du hier direkt auch im Viertel?
Ja, ich wohne in Barmbek, genau.
Und hast dann auch mal geguckt, wo du öfter Schach spielen kannst? Interessieren dich auch Turniere?
Ich habe früher in anderen Schachclubs, also je nachdem, wo ich gewohnt habe, ne, habe ich dort gespielt. Also ich war lange in Südamerika, habe da gespielt. Ne?
Ah, okay.
Und jetzt wohne ich eben hier in Barmbek, deswegen.
Ja. Das finde ich ja gut. Weil ich habe ein paar Fragen zum Club, das ist ja gemein, wenn du auch so kurz da bist. Ne?
Okay.
Kannst du den Zuhörenden erklären, was ein Gambit ist?
Ein Gambit, das ist etwas, was man opfert, um sich da ein materiell opfert man was, um vielleicht positionellen Gewinn daraus zu schlagen.
Sehr gut, dann stelle ich dir jetzt mal die Frage, was davon gibt es? Das Blumenfeld-Gambit, das Göring-Gambit, das Halloween-Gambit oder das England-Gambit?
Nur eins von den vier, sagst du? Oder? Also weiß ich jetzt nicht so, aber England würde ich mal so tippen. Das ist das
von Freddy?
Von
Nightmare. Robert England, daher kommt das. Nein, das ist ein Spaß. Es gibt alle vier.
Alle vier sogar? Ja. Selbst das Göring. Okay, davon hast du nicht
Okay. Ja gut, ich danke dir.
Alles
Dankeschön.
Klar. Ja, okay.
Moin, ich vermute mal, du bist auch im Club.
Ich bin auch im Club.
Wie heißt du und warum spielst du gerne Schach?
Ich heiße Thomas Kuckelkorn und ich spiele Schach, weil es mich irgendwann einfach nicht mehr losgelassen hat. Es ist addictive, es ist eine Sucht. Und durch alle Höhen und Tiefen mit ganz viel Freuden. Und in diesem Jubiläumsjahr haben wir entdeckt, wie viele Varianten an Schach es noch gibt und womit man sich vergnügen kann. Also wir haben zum Beispiel auch ein Problemschachwochenende gemacht, hatte noch keiner was mit zu tun. Das sind Kunstschachkompositionen wie ein Musikstück, muss man sich das vorstellen.
Ja.
Und es ist einfach ein unglaublicher Rätselspaß, da dahinter zu kommen. Wir haben uns dann eine echte Koryphäe engagiert, als Referent, und hinterher waren alle von der geistigen Anstrengung so erschöpft. Selbst die erfahrensten Turnierspieler haben gesagt, das war so geil, aber ich bin total platt heute.
Okay, das heißt, man hat eine Stellung auf dem Spielfeld und muss die lösen.
Muss die lösen, genau.
Das heißt, so und so Anweisungen, viele Züge.
Matt in zwei Zügen und Matt in drei Zügen. Oder ganz Verrücktes, ein Hilfsmatt, wo beide zusammenarbeiten, damit einer matt wird. Und also wirklich was Verrücktes.
Ja.
Und wie gesagt, da ist man dann so als Schachspieler auch komplett aus seiner Komfortzone und muss nochmal richtig sich den Kopf zu brechen.
Okay, spielst du auch Turniere?
Ich spiele auch Turniere, also hier regelmäßig mit der Mannschaft.
Ja.
Wir sitzen jetzt hier gerade, spielen gegen Hamburger Schachclub in der Stadtliga. Dass wir sprechen können, ist allein der Tatsache geschuldet, dass mein Gegner noch nicht da ist.
Das heißt, du musst unter Umständen dann ganz schnell weg?
Unter Umständen muss ich hier ganz schnell
schauen. Okay, ich stelle dir nochmal eine Frage. Kennst du ein oder zwei ehemalige Vorsitzende, die nicht Alf heißen? Das ist ja der aktuelle Vorsitzende.
Auf weißt jeden du? Fall. Ein Jens-Erik Rudolf.
Mhm.
Und
check.
Dann haben wir einen Michael Bahlmann. Der hat das auch lange gemacht.
Das war jetzt ja gut. Das waren die beiden davor.
Mhm. Also so weit reicht das Gedächtnis zurück.
Naja, bis 2004. Mhm. Weißt du noch einen aus der Zeit davor?
Ganz ehrlich, fällt mir gerade keiner ein.
Naja, hast bestanden.
Ja, okay.
Ich habe auf der Straße auch ein paar gefragt und denen habe ich immer gesagt, sie können ins imaginäre Säckchen greifen und sich ihren Preis rausziehen. Mhm. Wenn du da jetzt reingreifen würdest, was ziehst du da raus?
Ach, ich ziehe jetzt einfach einen Energieriegel raus.
Damit du gleich das Spiel gewinnst. Ja. Super, vielen Dank.
Ja, danke dir, tschüss.
Butter bei die Fische. Ja, wie ihr hört, wurde ich mit offenen Armen empfangen. Was sagt ihr zu den O-Tönen? Das sind jetzt alles eure Schachkollegen.
Ja, wir haben sie wiedererkannt.
Ja.
Ich bin die Mannschaftsführerin von der Mannschaft, von der Günther Pasternak gesprochen hat, von der erfolgreichen sechsten Mannschaft. Ich bin immer wieder fasziniert von ihm, von unserem ältesten Mitglied, dass er, wenn er am Schachtisch sitzt, immer noch so wach ist. Oder der ist nicht mehr, vielleicht nicht mehr so körperlich, nicht mehr so wach, aber er kann immer noch die Züge runterspielen.
Mhm.
Er geht total auf beim Schach und das scheint im Alter auch nicht so deutlich nachzulassen.
Ja, was ich auch ganz toll fand für uns hier in Süd, ist ja auch Inklusion wichtig. Wir haben ja auch die AG barrierefrei. Umso mehr habe ich mich gefreut, Linus bei euch zu treffen. Für die Zuhörenden, er konnte selber nicht die Figuren bewegen und hat dann immer gesagt, wohin er die Figuren setzen möchte und das hat dann eben sein Mitspieler getan. Wie sieht inklusives Schach aus und was sind mögliche Hürden und Herausforderungen? Wie geht man damit um? Also als Beispiel, wir haben jetzt hier den BSVH Blinden- und Sehbehindertenverein hier in Süd. Wie funktioniert das?
Wir haben den Hamburger Blindenschachverband gleich als allererstes im Jubiläumsjahr besucht, haben uns vieles dazu erzählen und zeigen lassen und haben dann auch selber probiert, mit ihren Figuren, Sätzen und Brettern zu spielen und haben festgestellt, wie kompliziert das ist, wenn man das nur ertastet.
Mhm.
Also für die Figuren der einen Farbe haben so einen kleinen Kugel oben drauf, dann weißt du, das ist, jetzt weiß ich nicht mehr, war es schwarz? War es weiß?
Ich glaube, es ist schwarz.
Ich glaube, es war schwarz, aber ich bin nicht sicher. Und die eine Feldfarbe, also was ja weiße und schwarze Felder, ist halt erhöht.
Mhm.
So, und dann kannst du, wenn du einen Läufer ziehst, irgendwie eigentlich schon entlang der höheren oder eben der niedrigeren Felder ziehen, damit du nicht vom Weg abkommst. Es ist uns aber gelungen, mit verbundenen Augen immer wieder völlig unmögliche Züge auszuführen. Und also schon nach wenigen Zügen stimmt eigentlich keine Stellung mehr. Und wir haben uns häufiger verrechnet. Aber so kannst du halt irgendwie spielen. Und dann ist es eben so, es wird angesagt, was der Zug ist. Das führt man dann auf seinem eigenen Brett aus, sagt selber wieder, was man zieht. Und das wird dann auf dem normalen Turnierbrett dann für Sehende eben auch ausgeführt. Und auch dieses Mitschreiben mit so einer Brei-Schreibmaschine, wo die ganze Zeit dann irgendwie Punkte eingibst, fanden wir sehr spannend zu sehen.
Wir haben noch gar nicht über die Turniere und alles, was damit zu tun hat, gesprochen. Was ich ganz spannend fand, das hat ja auch Günther gesagt, wenn es ums Gewinnen geht. Mir war Gewinn immer nicht wichtig und ich habe dann angefangen, in einer Mannschaft Tischfußball zu spielen und da ist es vielleicht vergleichbar. Man spielt ja nicht nur für sich selber, auch da wieder die Auseinandersetzung mit sich und seiner eigenen Leistung, sondern ja auch fürs Team. Und da möchte man natürlich nicht der sein, der für das Team dann die Punkte liegen lässt. Offene Kinder- und Jugendarbeit wollte da ein bisschen Kickern anbieten und da war das auch so, wenn die breitbeinigen Jungs dann verloren hatten, dann haben sie sich eben nicht gefragt, wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen, sondern hatten direkt keinen Bock mehr. Also auch da die Auseinandersetzung mit dem Verlieren und sich zu fragen, warum ist das passiert und wie kann ich das nächste Mal vielleicht besser werden. Ich glaube, das zieht sich so durch. Also es ist vielleicht auch eine Typenfrage, ob man da den Biss hat. Aber erzählt mal bitte, wie ist das, wenn ihr Turniere spielt? Ihr seid ja auch ein Team. Ist es da auch so? Also wie spielt man fürs Team? Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Spieler sind in einem Team? Oder ist das eher eine Einzelveranstaltung, wo man nebeneinander spielt? Ich kann mir das sehr schlecht vorstellen.
Naja, es ist natürlich schon ein Teamsport, wenn man jetzt so Mannschaftskämpfe hat. Es gibt natürlich auch Turniere, wo es Einzelwettkämpfe sind. Mhm. Aber bei so einer Mannschaft ist es dann schon so, dass man halt auch mal ein bisschen rumschauen sollte, wie die anderen Bretter stehen, wie der Spielstand ist, weil man bekommt ja zum Beispiel manchmal ein Remis-Angebot. Und dann muss man natürlich schon mal abwägen, ist es jetzt gut, ein Remis anzunehmen
also wo man dann einfach einen halben Punkt bekommt. Das ist vielleicht besser weiterzuspielen und vielleicht zu gewinnen, um einen ganzen Punkt zu bekommen. Dann hängt er vom Spielstand ein bisschen ab und das ist dann sozusagen diese Mannschaftskomponente. Man darf natürlich während dieses Wettkampfes niemanden Tipps geben, also dass es so weit geht, dann die Mannschaft dann nicht. Also das ist natürlich verboten, aber es ist natürlich schon so, dass man sich da ein bisschen mal umschauen sollte und dann vielleicht auch mal ein Remis annehmen sollte, wenn man sicher ist, dass man dadurch die Mannschaft zum Gewinner macht, ja, selbst wenn man vielleicht gewinnen könnte. Aber wie das halt immer so ist beim Schach, man kann auch sogenannte gewonnene Stellung noch verlieren. Das geht sehr schnell und dann hat man halt mal ein Remis, aber dann hat es halt für die Mannschaft gereicht. Mhm. Ich finde es auch immer sehr schön, immer auch recht tröstlich. Also du hast jetzt bei mir zugeschaut, wie ich da überlegt habe, verzweifelt nach einem guten Zug gesucht habe und das stundenlang. Und am Ende des Tages habe ich verloren, aber ich konnte mich damit gut trösten, dass die Mannschaft gewonnen hat. Und das finde ich eigentlich auch immer ganz schön.
Der Kapitän oder die Kapitänin einer Mannschaft darf den Spielenden sagen, nimm das Remis an oder bitte spiel weiter oder auch biete Remis an. Alle anderen dürfen das nicht sagen. So, und dann ist es halt so, dass sich da eigentlich Leute dran halten sollten. Es gibt aber Mannschaften, in denen sind ganz viele, die sind voll begeistert, wenn sie bloß nicht selber verlieren und nehmen dann ganz schnell irgendein Remis an. Und dann dürfen die Leute, die eher schwierigen Stellungen haben, krampfhaft versuchen, die noch zu halten. Oder eben andersrum, es gibt Leute, die einfach sagen, nee, aber meine Stellung ist so gut, ich will die jetzt unbedingt gewinnen. Also das kann irgendwie schon passieren. Ich bin da, glaube ich, also völlig entspannt, ob ich das Ding dann selber noch die letzte Partie verliere oder nicht. Ist mir eigentlich völlig egal. Ich habe zweimal in dieser Saison beim Stand von 3-4 absolut ausgeglichene Stellung gehabt, wo gar nichts ging und ich dann gefragt habe, muss ich jetzt wirklich auf Gewinn spielen? Alle haben genickt, habe ich das versucht und natürlich verloren, weil es nicht zu gewinnen war und ich dann ganz hohes Risiko gegangen bin. Finde ich aber nicht schlimm, weil das Entscheidende für mich ist, halt mich in meiner Mannschaft wohlzufühlen und für die Mannschaft zu spielen. Und wenn es halt schief geht, also mich hat dafür ja niemand gegeißelt, dass ich dann irgendwie das vergurkt habe.
Ja, ist auch ein bisschen halt alles Tagesform probiert. Bestimmt auch beim Schach.
Oh ja, ja. Oder auch Jahresform.
Okay.
Es ist natürlich auch ein bisschen abhängig, auch in welcher Mannschaft man spielt oder auch in welchem Verein. Ja, ich meine, Barmbek ist halt, sag ich mal, Amateursport im besten Sinne. Ja, das heißt, da reißt einem keiner den Kopf ab. Selbst wenn man mal eine Gewinnstellung verdattelt und dann die Mannschaft verloren hat, mein Gott, wird man eher noch getröstet, sage ich mal. Mhm. Aber das ist dann ist auch gut. Also es ist nur Schach. Ja. Hobby, das wir gern haben, aber mehr ist es dann auch nicht. Da geht es ja nicht um Geld und berühmt wird von uns keiner. Aber es sind halt auch schon Kämpfe. Man muss sich das mal überlegen. Man hat dann 5 Stunden, ja, Maximum 5 Stunden an einer Partie gespielt. Ja. Das ist dann schon auch frustrierend durchaus, wenn man dann verliert. Also das darf man nicht unterschätzen. Das ist ja nicht so wie beim Blitzschach oder Schnellschach, gibt ja andere Schachvarianten, ja, dann ist nach 10 Minuten gut und dann macht man die nächste Partie und dann gewinnt man die vielleicht, ja, aber wenn man 4-5 Stunden am Brett sitzt und dann vielleicht in der 5. Stunde gerade noch einen Fehler macht und dann doch verliert, ja. Obwohl man mal gut stand, dann ist es natürlich schon traurig, aber davon geht die Welt nicht unter.
Das Sympathische an unserem Verein ist auch, dass jeder, der spielen möchte, auch wirklich mitspielen darf. Wir stellen die Mannschaften nicht nach Leistungsprinzip auf, sondern wir gucken, wer hat Lust zu spielen, wer hat Zeit und dann stellen wir die eben als Spieler auf. Wir gucken nicht vorher, na, darfst du denn überhaupt mitspielen? Sollst du nicht lieber auf die Reserveliste, weil du im Moment nicht in Form bist oder so, weil du gerade wieder angefangen hast? Das machen wir überhaupt nicht.
Und letztendlich ist es ja auch so, das eine Mal verlierst du im Team und das andere Mal bist du ja vielleicht auch derjenige, der die Punkte holt. Ich denke, sowas gleicht sich ja dann auch aus. Wie lang ist so eine Saison? Ist das auch so ein Jahr, also dass man über ein Jahr eine Saison hat oder
ja,
ist der Turnus
kürzer? Unsere Saison beginnt meistens im Januar und endet dann Ende Juni, also ein halbes Jahr ist das.
Ah, okay. Und es ist ja auch so, du kannst ja auch nach Zeit verlieren. Du hattest es mit der Zeituhr gesagt. Also ist das festgelegt, wie lange du Zeit zum Überlegen hast? Wie lang ist die Zeit? Also man drückt ja auf die Schachuhr, um die Zeit anzuhalten. Und selbst wenn du perfekt stehst und es sieht nach einem Sieg aus, kannst du nach Zeit verlieren, wenn du einfach nicht schnell genug deinen Zug machst?
Jeder Spieler hat ja auf der Uhr gleich viel Zeit.
Ja.
Und wenn man auf die Uhr drückt, dann läuft die Uhr vom Gegner. Und wenn der Gegner gezogen hat und gedrückt hat, läuft wieder deine eigene Uhr und die Zeit wird abgezogen. Und ja, also wenn du die Zeit verbraucht hast,
ist
dann
auch vorbei.
Es sind bestimmte Zuganzahl. Also wir müssen innerhalb von 2 Stunden 40 Züge machen. Ja, also das ist, da muss man durch sein mit seinen 40 Zügen. Ansonsten, wenn das Blättchen fällt, sagt man, oder wenn die Zeit vorbei ist und man hat noch keine 40 Züge geschafft, hat man verloren.
Okay. Es sei denn, der Gegner, die Gegnerin hat nicht mehr genügend Material, um auch nur ein theoretisches Matt zu konstruieren. Dann ist die Partie in dem Moment Remis, okay, wenn die Zeit fällt.
Oder sie hat schon, um Zeit zu sparen, das vorher angeboten oder man hat selber gesehen, das wird hier nichts und dann bietet man das an. Eigentlich auch komisch so, ne? Stehst du mit runtergelassenen Hosen da und bettelst darum, dass bitte noch ein Unentschieden gegeben wird. Ach, können wir nicht.
Eben hat Alf gesagt, der Mannschaftsführer darf schon sagen, mach mal lieber Remis oder gib mal auf. Es ist aber nicht so, dass man nachdem der Mannschaftsführer sich die Stellung angeguckt hat, das sagt. Das ist keine Bewertung der Stellung, sondern lediglich je nach Mannschaftsstand. Man darf sogar nicht gucken, falls ein Spieler netterweise fragt, wie stehen wir eigentlich, soll ich Remis annehmen? Darfst du als Mannschaftsführer nicht sagen, ich gucke mir mal die Stellung an, dann sage ich dir das. Nein, es geht lediglich bei dieser Ansage um den Spielstand der Mannschaft.
Okay, du hattest das, Markus, gerade angesprochen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Spaß-Schachvarianten. Wollt ihr da mal erzählen, was es alles so gibt? Du hast Blitzschach erwähnt, da hat man 3 bis 5 Minuten, legt man das vorher fest und dann geht die Partie eben eine Zeit
genau,
X.
Genau, das wird vorher festgelegt. Da ist keine Zugbegrenzung, da ist halt wirklich nur die Zeitbegrenzung und das kann dann so eine ganze Partie, wenn man, sagen wir mal, 5 Minuten einstellt, läuft die, wenn die abläuft und man hat den Gegner noch nicht matt gesetzt, dann hat man verloren auf Zeit. Also das ist so. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Zeitlängen. Es gibt dann Schnellschach, das beginnt so bei 15 Minuten.
Bulletschach.
Ja, Bulletschach ist, glaube ich, 1 Minute. Also das ist dann wirklich, also da braucht man auch eine gute Feinmotorik dazu, sage ich mal. Um das zu machen, ich denke mal, es wird vor allem im Internet dann gespielt. Das ist so ein typisches Internetspiel. Aber es gibt eben ganz tolle Sachen, auch so Tandemschach. Und dann gibt es heutzutage, wird sehr viel gespielt. Es beginnt, würde ich mal sagen, dass viel gespielt wird. Das ist Schach 960 oder Fischerschach. Weil das Problem ist ja immer bei der normalen, oder das ist eigentlich kein Problem, aber manche sehen das als Problem, wenn man das normale Schach beginnt, dann hat man natürlich immer diese ganzen Eröffnungen. Ja, du hast vorhin ja auch erwähnt, so was Blumenfeld-Gambit und Göring-Gambit und was es da alles gibt. Und das sind alles Sachen, die man natürlich lernen muss, sollte, ja, wenn man ambitioniert spielt. Und es gibt aber eben auch die Methode, dass man diese Grundstellung auslost. Also die Bauern bleiben, ja, aber die Figuren werden auf andere Felder gestellt. Und damit entfällt natürlich die Möglichkeit, dass sich jemand auf so eine Partie vorbereitet. Das heißt, man spielt also pur Schach. Die Züge, alles andere gilt genauso. Mhm. Und dieses Schach 960 bedeutet eben, dass 960 verschiedene Ausgangsstellungen gibt. Aber kein Mensch kann eben 960 verschiedene Theorien lernen. Mhm. Und deswegen ist das halt etwas, wo man dann sagt, okay, da fangen wir jetzt beide bei Null an. Ja, egal, ob du jetzt Großmeister bist oder Amateur. Und dann schauen wir mal, ob du dann immer noch so gut spielst.
Mhm. Ja, ich habe einen Freund, Dirk, liebe Grüße, der spielt mit einem Freund Fernschach. Und die haben maximal 1 Woche Zeit für einen Zug. Und das macht er, glaube ich, auch schon relativ lange. Und ja, ich glaube, die ersten Wochen ist es dann ein bisschen langweilig. Aber dann mit zunehmender Zeit wird es dann ja dann auch spannend. Und man hat eben Zeit, lange zu überlegen oder sich da ein bisschen anders drauf vorzubereiten. Ne?
Aber da kommt dann das Problem eigentlich heutzutage rein, dass du mit Computern einfach Schach spielst. Und das ist dann etwas im Fernschach, ist das natürlich kritisch, weil du dann natürlich, wenn das die Regeln zulassen, ja, und das ist normalerweise so, da darfst du den Computer schon nehmen, dann kannst du den laufen lassen. Und so gut bist du nicht selber als Schachspieler. Also selbst Großmeister sind nicht so gut, ja, wie ein gutes Schachprogramm, dass du, dafür musst du noch nicht mal viel Geld hinlegen. Ja, und das ist weit besser als jeder Großmeister oder Weltmeister. Und natürlich wird Fernschach immer noch gespielt, aber das ist so ein bisschen das Problem, gerade wenn man dann mal schaut, wie heutzutage dann Weltmeisterschaften entschieden werden, da ist es dann, sie gehen eigentlich alle unentschieden aus, alle Partien, bis auf vielleicht eine und das ist dann der Weltmeister quasi.
Okay. Und wie lange sich Fernschach hinziehen kann, ist daran zu erkennen, dass die DDR Fernschach Weltmeister geworden ist, 1992 oder 93, als sie längst nicht mehr existierte, aber halt trotzdem noch Großmeister für die DDR weitergespielt haben.
Ah, sehr gut. Ja, aber zum Thema Schachcomputer fällt mir ein, es gab bei Das Ding von Carpenter aus 1982, Kurt Russell spielt am Chess Wizard, spielt er Schach, trinkt dabei schönen Whisky J&B und wird geschlagen. Und dann kippt er den Whisky in den Computer, um ihn so zum Absturz zu bringen oder zum Kurzschluss zu bringen mit der Bemerkung, hinterhältiges Biest. Ja, aber ich verliere mich. Schön, dass
ein deutscher internationaler Meister hat mal gegen auch ein starkes Schachprogramm gespielt in den 1990er Jahren und hat dann jeden Zug kommentiert mit, so, da hast du es, du alter Schraubenkast. Mhm. Er hat versucht, ihn auch zu beschimpfen zumindest. Das hat den Computer aber nicht weiter interessiert und verunsichert.
Ja, schön. Wir hatten das Thema Figuren am Anfang. Die arabischen Eroberer brachten das Spiel nach Europa und im Mittelalter entwickelten sich ja die Formen, wie wir sie heute kennen. Und was ich ganz spannend fand, damals gab es ja den Berater oder den Visier, daraus ist ja die Dame geworden, aus dem Elefanten der deutsche Läufer und im Englischen der Bischof. Der Wagen wurde zum Turm und aus den Fußsoldaten wurden die Bauern. Und für diejenigen, die nochmal bei Wer wird Millionär bei der Millionenfrage sitzen sollten, der Schlitz am Läufer verweist auf die Mitra vom Bischof. Das ist sozusagen ein Überbleibsel, weil die Briten sind die einzigen, wo es eben kein Läufer, sondern der Bischof ist. Also bei der Millionenfrage, ich möchte beteiligt werden, wenn das noch dran kommt. Ja, ihr habt ein neues Schachlogo bekommen. Wir hatten das vorhin in der Frage. Und Lan, du warst daran beteiligt, das zu entwickeln. Ist das richtig?
Ich war daran beteiligt. Ein paar, vor allem vom Vorstand im Schachclub, waren auch beteiligt, aber das Logo haben tatsächlich meine Schüler entwickelt. Genau gesagt, eine Schülerin, von der haben wir das Logo übernommen und haben das überarbeiten lassen. Das ist also jetzt von einer meiner Schülerinnen genommen. Mhm. Ja.
Ja, wie schön. Jetzt biegen wir langsam auf die Zielgerade ein. Ihr habt noch zwei große Events in diesem Jahr. Ihr hattet übers Jahr 14 Veranstaltungen geplant. Erzählt mal davon. Das ist am 3.7.
Ah, okay, ich darf jetzt nicht falsche Antworten geben.
Das wäre unklug.
Wir haben nämlich auch ein großes Turnier in der Hamburger Meile an einem Sonntag, wo wir gegen alle anderen Hamburger Schachvereine spielen. Barmbek gegen den Rest der Welt oder der Hamburger Welt. Aber dazu soll ich nichts sagen, habe ich verstanden.
Komm, dann machen wir es chronologisch. Jetzt erst genau. Mal am 3.7.
Also, genau, das, wofür wir wirklich Werbung machen wollen, auch für Menschen, die gar nicht unbedingt so schachaffin sind, sondern sich für den Stadtteil interessieren oder auch für Kabarett, haben wir zwei Veranstaltungen, wo man auch so kommen kann. Eine ist am Freitag, den 3. Juli, ein Nachbarschaftsfest auf dem Marktplatz Vogelweide. Freitags ist da ja immer ein ganz normaler Markt und wir bauen in den beginnenden Markt hinein Stände auf, wo man verschiedene Formen von Schach ausprobieren kann. Chinesisches Schach, koreanisches Schach, Schach mit verschiedenen Bedenkzeiten, der Blindenschachverband kommt eben auch, stellt die eigenen Bretter zur Verfügung und auch so eine Maschine, auf der man mal versuchen kann, in Brailleschrift zu schreiben. Es gibt Sitzecken zum auch einfach mal so miteinander schnacken. Wir holen sogar ein zweites Großfigurenschach dazu, dass man halt, also es ist eigentlich immer gerade für Kinder und Jugendliche, das ist besonders lustig mit diesen riesigen Figuren, wo man auch als Erwachsener ja eigentlich keinen Überblick hat, irgendwie zu spielen. Und Markus hatte vorhin mal Tandemschach erwähnt. Wir haben überlegt, ob wir nicht sogar mit Großfiguren mal Tandemschach ausprobieren. Das ist eine völlig wilde Variante, wo zwei Leute immer ein Team bilden. Eine Person aus dem Team hat weiß und eine hat schwarz. Wenn du eine Figur schlägst, darfst du die deinem Partner, deiner Partnerin geben und die darf die dann statt eines normalen Zuges auf dem anderen Brett einsetzen. Damit wird das natürlich viel wilder, weil Material nicht mehr so zählt. Das kommt dann nur noch auf direktes Angreifen an und wir wollen mal gucken, ob man das nicht auch mit den Großfiguren hinbekommen, Tandemschach zu spielen. Das ist so zum Mitmachen. Auf jeden Fall bleibt der Kaffeestand länger und der Imbiss, so dass wir so bis 20 Uhr ungefähr da sein werden und man halt einfach vor Ort miteinander diesen Platz belebt und einfach mal vorbeischauen kann und eben sowieso an dem Markt sollte man auch sonst immer mal vorbeigehen. Weil ja, im Stadtteil muss ich jetzt was in den Batman werfen.
Ja, ihr müsst da gar nicht, das betrifft nur mich.
Das wichtig ist, das zu beleben und die lokale Infrastruktur zu fördern.
Ja, und am 4.9., da ist euer Festabend.
Genau, im Margareta-Rothe-Gymnasium, wie ja jemand im O-Ton auch schon
nicht wusste.
Genau, aber zum Glück du es ihm mitteilen konntest, weil empörenderweise unsere Festschrift von den Mitgliedern nicht ordentlich gelesen wird. Genau, es kommt der Bürgermeister, Peter Tschentscher. Den haben wir deshalb überzeugen können, weil er ja selber lange auch schon im Stadtteil Barmbek Nord wohnt. Der wird eine Rede halten. Wir fiebern noch ein bisschen, ob wir die Sportplakette des deutschen Bundespräsidenten bekommen. Die Senatskanzlei und das Sportamt haben uns aufgefordert, uns zu bewerben. Die Unterlagen sind eingereicht. Die Prüfung dauert ungefähr ein halbes Jahr. Peter Tschentscher würde uns das gerne überreichen. Wir wissen aber noch nicht, ob wir das bekommen werden.
Drücken wir mal die Daumen.
Genau, danke. Genau. Und zum anderen kommt mit Matthias Deutschmann ein Kabarettist, politischer Kabarettist, der eigentlich aus Freiburg stammt, der aber früher auch in der Schachbundesliga gespielt hat und auch ein brillanter Cellospieler ist. Und deshalb wird es eine Mischung geben in seinem Programm aus historischen Sachen zum Schach, eher in den 20er und 30er, also 1920er und 30er Jahren zur Gründung des Barmbeker Schachclubs, bestimmt auch ein paar politische Bemerkungen, ein bisschen Musik, und der ist auch sonst erfahren darin, auch Partien zu kommentieren auf einer Plattform bei einer Firma. Chess-based kommentiert er auch sonst häufiger mal Partien. Also der ist sehr erfahren darin. Und trotzdem enthält das sicherlich auch Elemente, die für Menschen ganz spannend und interessant sind, die jetzt vielleicht nicht jede Feinheit jeder vorgestellten Schachpartie begreifen.
Und jetzt habt ihr nachgeguckt, die dritte Veranstaltung, die sich die Zuhörenden gerne merken können, ist jetzt wann?
Am 3.8. Das hat Alf richtig gesagt.
Okay, sehr gut.
Nee, war das nicht am 8. November?
Falsch. Der Chefredakteur zitiert sich selber völlig falsch.
Am Sonntag, den 8. November, Barmbek gegen den Rest der Hamburger Schachwelt. Also das heißt, gegen alle Hamburger Schachvereine wollen wir dort
sehr gut
spielen. Ja. Die Tische werden dann aufgebaut, die Vereine werden angeschrieben und dann spielen wir Schach, und das hoffen wir, dass dann viele Leute dann vorbeischauen und sich das mal anschauen, wie dann Schach gespielt wird. Das ist ein bisschen natürlich auch Werbung, so ein bisschen im öffentlichen Raum mal Schach zu spielen. Normalerweise ist es ja immer so, ich möchte nicht sagen im Hinterzimmer, aber im Schachverein halt. Und das ist halt auch ein bisschen Werbung hier für unseren Schachverein, aber generell für Schach.
Ja, genau. Und deshalb wird auch der Hamburger Schachverband auch ein paar Sachen noch zusätzlich anbieten, dass man also nicht nur uns beim Spielen zuschauen kann, sondern eben auch Einblicke noch in andere Bereiche von Schach
und
bekommt.
Und die Nachbarschaftsgruppe Komponistenviertel, die trifft sich ja auch in der Ilse-Löwenstein-Schule. Vielleicht gibt es da ja auch einige, die von eurem Club da noch nichts wussten und vielleicht auch Lust haben, da mal vorbeizugucken. Das ist ja nächste Nachbarschaft. Und du hattest das eingangs schon gesagt, Markus, ihr trefft euch jeden Dienstag. Ihr seid alle herzlich willkommen. Mädels, Frauen, ihr müsst unbedingt anfangen mit Schach, damit da das Gleichgewicht mal ein bisschen in die Waage kommt. Und zum Abschluss gibt es natürlich meine obligatorische Frage. Gibt es Antworten auf Fragen, die ich euch nicht gestellt habe? Wer möchte anfangen?
Ich würde vielleicht die Frage, was ist ganz besonders am Barmbeker Schachclub, beantworten mit: Wir sind ein besonders freundlicher, aufgeschlossener Haufen, wo man ganz viel Spaß haben kann. Wir erben deshalb immer von den zusammenbrechenden Vereinen die besonders entspannten und freundlichen Menschen, weil wir selber halt so gelten. Ich habe schon in allen möglichen Sprachen, die ich nicht so richtig kann, versucht, AnfängerInnen Training zu geben, manchmal auch in mehreren Sprachen durcheinander. Also wir haben schon auch, also das ist ja auch über Inklusion gesprochen, also wir haben Leute, die verschiedene Migrationshintergrund oder Erfahrung haben. Und auch wenn das wirklich ärgerlich an dem sonst tollen neuen Ort der Schule ist, dass er nicht RollstuhlfahrerInnen geeignet ist, ist Schach halt sonst ein wirklich inklusiver Sport. Und für den einen, der jetzt im Rollstuhl bei uns auftaucht, ist es halt so, dann wird halt der Rollstuhl getragen und die Person getragen.
Ja.
Also wir wollen immer, dass alle Leute wirklich mitmachen können und versuchen, die entsprechend aufzunehmen, da gehen ganz viele dann auch einfach positiv unterstützend drauf zu.
Ja,
und
schön.
Da findet sich, glaube ich, eigentlich immer eine Lösung.
Ja. Ja, also eine Frage: Darf man in einen Schachclub gehen, auch wenn man keinen Schach spielen kann? Und da würde ich sagen, gerade für den Barmbeker Schachclub, ja, darf man, gerne. Wir haben genügend Trainer, wir bieten das zwar jetzt nicht regelmäßig an, aber wenn da jemand kommt und sagt, er möchte einfach mal die Regeln erklärt werden, dann wird sich da auch jemand finden, der einem das erklärt. Und das Schöne im Schach ist, ich bin sicher, dass an einem Abend man die Regeln Spielen versteht. Aber man braucht sicherlich ein ganzes Leben, um dann wirklich Schach spielen zu können. Und selbst das reicht nicht. Aber das ist dann, so geht es dann jedem. Aber ich würde sagen, man kann schon auch mal in einen Schachverein gehen, um sich einfach mal Schach zeigen zu lassen.
Ja, für eine Partie Räuberschach ist immer Zeit, ne?
Immer.
Räuberschach, ganz kurz, da muss man verlieren, ne? Da geht es darum, möglichst schnell die eigenen Figuren wegzubekommen. Lang, bitte.
Also wenn wir schon bei der Werbeeinlage sind, ich würde auch gern den Frauen sagen, die eventuell Lust haben, Schach mal auszuprobieren, kommt gerne vorbei. Denn so wie Markus schon sagte, ich hätte mir das auch am Anfang nicht gedacht. Schachverein ist auch ein Ort, wo man interessante Leute kennenlernen kann. Die Mädels sagen vielleicht, das sind doch nur so Nerds, die nur auf das Brett gucken und alles um sich herum gar nicht mitbekommen. Aber so ist es eigentlich nicht, wenn man die Biografien hinter diesen Menschen kennenlernt, dann ist es wirklich, auch bei uns im Schachclub gibt es so viele interessante Persönlichkeiten. Also es lohnt sich auf jeden Fall, vorbeizuschauen.
Ja, ich habe zum Abschluss noch zwei Fundstücke, aber vorher möchte ich noch erwähnen, dass es wirklich schön bei euch war und zu sehen, dass der kleine Jages bei euch mitspielt, Günther noch mitspielt, das finde ich sind so die beiden Pole, wo sich alle anderen Mitglieder so dazwischen finden. Ich habe ein schönes italienisches Sprichwort über die Gleichheit beim Schach gefunden. Wenn das Spiel zu Ende ist, kommen König und Bauer wieder zurück in die gleiche Schachtel. Das fand ich sehr schön, aber wir haben mit Indien angefangen und zum Abschluss möchte ich ein indisches Sprichwort nochmal zitieren, was die vielschichtige Natur und auch die Tiefe vom Spiel, finde ich, ganz toll widerspiegelt. Schach ist wie ein See, in dem eine Mücke baden und ein Elefant ertrinken kann. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Ah, super. Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
Wir danken.
Wir bedanken uns für das Interesse der Zuhörenden und natürlich bei unseren Gästen, bei Landiau, Alf Thomas Epstein und Markus Dimke. Und natürlich bei den InterviewpartnerInnen. Wenn es euch gefällt, was wir hier machen, sagt es gerne weiter. Gebt uns Feedback, Lob, Kritik und Anregung. Auch Themenvorschläge für neue Folgen sind willkommen. Wir machen das für euch im Stadtteil und natürlich darüber hinaus. Ihr erreicht uns unter podcast@barmbek-süd.de, Süd mit UE. Euer Gastgeber war Marek Stokic. Musik Marek Stokic und Raphael Jürgens. Dies ist eine Gemeinschaftsproduktion des Baschcast-Teams. Bleibt uns gewogen und bis zur nächsten Folge.